Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Plata und an meiner Seite ist...
Salut!
Salut, Salut! Den wollte ich schon mal bringen, so schlecht wie der ist.
Ja, nee, ist klar.
Per, wir haben die besondere Ehre, wir gehen zurück in die Stummfilmzeit, um deinem Geburtsjahr nochmal hier auch Ehre zu erweisen, ins Jahr 1972 zurück. Und wir haben ja schon festgestellt bei den Top 5, es war ein richtig, richtig guter Jahrgang, der sehr viel Spaß gemacht hat und wo viele tolle Filme rausgekommen sind.
Ja, kann man so sagen. Also da sind wirklich sehr viele Klassiker rausgekommen, die heute auch noch Relevanz haben.
Ja, absolut. Und ein Klassiker, der heute noch Relevanz hatte, ist der Film, über den wir heute sprechen, Plata... Salut. Das gibt schon einen kleinen Hinweis, damit sollten eigentlich jetzt bei vielen die Herzen höher schlagen. Also ihr wisst schon, worum es geht, oder? Wir machen eine Faust geht nach Westen. Nein. Wir machen 4 gegen Rio. Nein. Ach, wie heißt er denn nochmal?
Keine Ahnung, ich hab's vergessen.
Wie wäre es mit 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle?
Hört sich gut an.
Genau, den machen wir. Und ihr merkt schon, das wird jetzt ein bisschen launiger, denn wir reden über unsere Kindheit, Per. 1972 ist der Film rausgekommen. Das heißt, wir wissen, da warst du wahrscheinlich nicht im Kino 1973.
Aber ich habe tatsächlich diesen Film im Kino gesehen. Mhm. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Filme von Spencer Hill, die sind ja nicht gerade nur rausgekommen im Kino, wenn der Film veröffentlicht worden ist, sondern die liefen immer mal wieder rauf und runter. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich war in einigen Bud Spencer, Terence Hill Filme drin, die auch vor meinem Geburtsjahr lagen.
Ja, absolut. Absolut. Also
man muss bei dir die Möglichkeit mehr als bei mir, aber... War halt so.
Ja, genau. Also ich bin ja dann eher in der Situation gewesen, doch noch den ein oder anderen Spencer Hill dann im Kino zu sehen, als er rauskam. Aber die Möglichkeit hattest du ja auch. Aber natürlich gab es damals auch das, was heutzutage wieder so ein bisschen ankommt, dass die Filme länger liefen oder dann eben auch später nochmal eine Wiederaufführung bekamen.
Oder einen anderen Titel bekommen haben, um einfach nochmal mit abzusahen.
Ja. Genau, das gab's auch, ist aber nicht Thema heute. Ja, Per, deine erste Erinnerung an den Film. Du hast ihn im Kino gesehen, aber wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
Du wirst lachen, das ist meine erste Erinnerung an den Film. Meine erste Erinnerung an den Film ist tatsächlich die RCA-Platte, also RCA-Single, die mein Bruder mir geschenkt hatte. Das heißt also, die Musik kannte ich so ein paar Jährchen vorher schon, ohne den Film je zu sehen haben. Den Film, wann werde ich den das erste Mal gesehen haben? Lass mich überlegen, das müsste so 76, 77 gewesen sein.
Ja, 77, ein guter Jahrgang, aber dazu kommen wir an einem anderen Tag.
Und da, also da müsste ich den Film das erste Mal wirklich im Kino damals gesehen haben. Weil mit 80 haben wir, also 1980 haben wir das erste Mal den Videorekorder zu Hause stehen gehabt. Davor war mehr Kino angesagt. Und so 77 könnte das rum gewesen sein, also dass ich den da im Kino gesehen habe.
Ich kann dir sagen, wann ich den im Kino gesehen habe, ich habe das recherchiert, im Kopf hätte ich das Datum nicht mehr gehabt. Tobis war ja der deutsche Filmverleiher damals für den Film.
Ja, der Gockel am Anfang, unvergesslich.
Ja, absolut. Und die haben zum 30-jährigen Jubiläum des Films, jetzt hätte ich fast schon wieder Mist erzählt, 2003 diesen Film gesehen. Und ich hatte die Gelegenheit durch Zufall im Urlaub, als ich an einem Filmplakat vorbeilief und dachte, mir jucken die Augen, was hängt denn da, diesen Film dann im Kino zu sehen tatsächlich. Völliger Zufall, weil dafür wirklich wenig Werbung gemacht war und ich bin einfach vorbeigelaufen im Urlaub, habe gesehen, okay, hier in dem regionalen Kino vor Ort läuft dieser Film und konnte dann damals reingehen. Du warst jetzt nicht da, deswegen warst du leider nicht dabei 2003, weil da kannten wir uns ja schon. Aber es war schon ein Erlebnis, den auf Leinwand zu sehen.
Glaube ich dir gerne, dass das vor allem mit einem anderen Alter ein besseres oder, sag ich mal, ein bewussteres Sehen ist.
Ja, wie oft hast du den Film jetzt im Laufe deines Lebens gesehen, so ungefähr? Wie viele Finger brauchst du da?
Also ich sag, wie viele Hände? Ich sag mal so, das ist jetzt nicht so der Film, den ich reinlege, wenn ich einen Bud Spencer Terence Hill Film sehen möchte.
Oh! Oh, wir reden hier über ganz unterschiedliche Meinungen, gerade. Oh Gott,
ich sag mal so.
Hier gerät gerade was bei mir ins Wanken.
Also ich sag mal so zwischen 10 und 15 Mal vielleicht.
Okay, da liege ich leicht drüber. Also, ihr kennt ja meine Leidensgeschichte als Kind. Videorekorder, einen Film aus dem Fernseher aufnehmen. Damals lief der im ZDF, ja. Und das habe ich auch gemacht. Und
wir hatten ja nichts anderes.
Wir hatten nichts anderes und genau, immer dann, wenn im Fernsehen Scheiße lief, ging der Videorekorder an und dann war der unter den Top 10 Filmen, die ich regelmäßig geguckt habe. Da ich damals nicht aktiv mitgezählt habe, ich kann es nur schätzen und komme so auf 50, 60, 70 Mal.
Wow. Also nee, wie gesagt, also ich kann da leider nur sagen, er gehört nicht zu meinen wirklichen Favoriten der Spencer Hill Filme.
Schockierend, oder? Also, das gerade zu hören.
Aber, ja, der Film ist gut, aber man merkt so einiges an dem Film, dass so die, ja, wie soll ich sagen, die Spencer Hill Formel noch nicht gefunden wurde.
Okay. Ja, wir gehen mal rein in diesen Film, in Ragazzi Bui Forti. Das ist natürlich wie immer hervorragendes Italienisch von mir. Und heißt so viel wie große, kräftige Jungs, habe ich mir sagen lassen von einem Italiener. Ich hoffe, dass er mich nicht verarscht hat, sondern das richtig übersetzt hat. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, 1972 veröffentlicht bzw. produziert. Auch wenn er Deutschlandstart bei uns erst in 73 war, hat er deswegen die Top 2 und 1972 reingepasst. Schauen selber könnt ihr den aktuell bei Sky in der Flat und bei Just Watch in der Flat. Also das ist von Telekom, das Ding. Da ist er gerade zu sehen, wenn ihr selber Bock habt, den Film zu sehen. Oder ihr guckt mal bei Kabel 1 vorbei. Ich glaube dann. Oder Nitro ist es mittlerweile teilweise. Ne?
Also ich sag mal ganz einfach, wenn ein Feiertag ist, schaltet einfach so Kabel 1 oder auch Nitro ein. Der wird garantiert auf einen der beiden Sender laufen, weil da laufen immer Spencer Hill Filme an Feiertagen.
Oft. Oft, immer. Das kann man sagen. Also eigentlich immer und sogar einfach auch mal so zwischendurch, ohne dass ein Feiertag ist, passiert das ja auch.
Aber bei Feiertagen ist es halt ganz extrem, weil die starten morgens mit einem Spencer Hill oder mit einem Bud Spencer Film und nachts läuft der letzte dann erst. Also sie bringen ja nichts anderes an den Tag. Was aber auch zeigt, muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist ja dann auch noch gefragt.
Ja, aber also, wie ist das denn? Wie erlebst du das denn? Bleibst du da hängen beim Seppen, wenn du das durch Zufall siehst? Oder kommt dir das zu den Ohren raus? Du hast ja hier auch die Monsterbox Reloaded stehen mit 34 Stunden Spencer Hill Filmgenuss auf 20 Filme verteilt.
Ich hatte ja eigentlich alle da stehen.
Du hast sie da alle stehen. Da sieht man eine Plattfußbox, da sieht man andere Dinge.
Bleibe ich da hängen oder nicht? Es ist tatsächlich abhängig vom Film. Es gibt so Filme, da muss ich ganz ehrlich sagen, die kann ich schon nicht mehr sehen, weil zu oft, da bleibe ich nicht unbedingt mehr hängen.
Mhm.
Es gibt den einen oder anderen Film, je nachdem aus welcher Phase ist, den möchte ich dann auch nicht wirklich mehr sehen.
Mhm.
Weil, ja, wie sagt man es höflich, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, da hätte man wissen sollen, dass diese Art von Duo-Filmen von den beiden nicht mehr gefragt sind, weil einfach ein Alter erreicht war, wo man sagen musste, nee, lass mal. Also es ist bei mir zum Beispiel bei den Troublemakern so.
Ja, aber da war das davor schon. Aber
ja, aber das ist der Extremste.
Dann vielleicht mal für eine Top 5 an anderer Stelle.
Also der letzte Trinity-Teil ist nicht gerade mein Liebling. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei vielen bleib ich hängen, klar. Mhm. Bei vielen Filmen bleib ich hängen einfach.
Geht mir tatsächlich auch so, ne, wenn ich die mal im Fernsehen sehe, also gerade jetzt auch, weil die bei meinen Kindern tatsächlich gehen und die da Spaß dran haben, wobei die auch merken, welche gut sind und welche nicht, ne? Naja, lass mal loslegen, frei nach Motto, nur Hemd auf den Arsch, aber Trinkgelder geben, ne? Fangen wir mal an, gehen wir mal rein, bevor es hier gleich dunkel wird. Also Per, wir haben jetzt schon gesagt, wo kann man den streamen? FSK-mäßig nichts zu beachten an der Stelle, muss man sagen. Da ist jetzt...
Jein.
Da ist jetzt die Version, die ihr im Handel bekommt. Okay.
Lass uns mal am besten am Schluss wie üblich drauf eingehen, weil Versionen ist da der bessere Ausdruck. Fangen wir erstmal mit dem Film an. Ja, weil wir haben ja hier nicht irgendeinen Film.
Ja.
Wir haben ja hier eigentlich auch mit zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, den Film, wo man sich neu erfunden hat. Weil sämtliche Filme, die die beiden vorher gedreht haben, waren Western.
Ja.
Sei es im Solo-Bereich, sei es im Duo-Bereich, haben die beiden bis dato immer nur Western gedreht.
Mhm.
Von ernsten Western dann immer mehr zum leicht klamaukigeren.
Ja, Augenzwinkern mehr, also noch nicht hau drauf.
Hunger. Also wenn man so ja. die ersten nimmt, so ist es dann noch wirklich ein knallharter, ernster und zum Teil auch brutaler Western.
Mhm.
Wenn man so an Hügel der blutigen Stiefel zum Beispiel denkt und dann
erst. Sehr guter Film.
Und dann mit der Trinity-Reihe, sprich die rechte und die linke Hand oder die linke und die rechte Faust des Teufels, fing es ja dann an mit Humor, weil die man hat dann auch gemerkt, wenn die beiden da in eine Keilerei kommen, da haben die Zuschauer richtig Spaß dran. Das hat man ja dann mit Vier Fäuste für ein Halleluja richtig zelebriert auch. Und das ist einer der Filme, die ich immer noch liebe. Aber man hat auch festgestellt, die Zeit der Western ist vorbei. Und hat sich dann getraut, mit beiden Neuland zu betreten, indem man gesagt hat, okay, wir drehen keinen Western mehr, weil die Zuschauer werden immer und immer weniger. Die Zeit des ernsten Western ist eh vorbei. Die Zeit des italienischen Western ist vorbei. Und die Leute mögen euch und wir machen mit euch was ganz Neues. Inwieweit neu soll jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es immer noch so, dass man bei bei Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle immer noch merkt, dass da leichte Western-Anleihen drin sind.
Ja, weil im Endeffekt haben wir jetzt einen Abenteuerfilm mit starken Western-Anleihen. Kann man das so formulieren?
Kann man so? Ja, kann man.
Ja, also so habe ich das persönlich jetzt auch beim wieder mal sehen erlebt, weil wir gucken uns die Filme ja an. Das ist ja das, was wir hier so als Gütesiegel haben. Und ich hatte schon so den Eindruck, der Film ist gut gealtert, der macht Spaß, der gehört zu den besseren von ihnen. Vielleicht ist es nicht der beste, aber dazu kommen wir am Ende. Du willst auch nicht auf deutsche und italienische Schnittfassungen eingehen, das hast du dir für gleich aufbewahrt, das habe ich schon verstanden. Aber jetzt gehen wir in den Film rein. Worum geht es in dem Film, Per?
Wir haben hier zwei Piloten, die nicht die ehrlichsten sind.
Plata und Salut. Lebenskünstler, würde man, glaube ich, sagen.
Ja, Glücksritter, Lebenskünstler.
Oh, Glücksritter ist auch schön.
Nicht die ehrlichste Haut unter Gottes Sonne, aber trotzdem liebenswerte Halunken, die eigentlich vom Beruf Pilot sind, aber doch ihr Geld nicht nur mit dem normalen Fliegen verdienen, sondern eigentlich damit, dass sie die Dinger, diese fliegen, eigentlich auch gerne mal gegen eine Wand fliegen, damit der Besitzer ein bisschen Kohle aus den Versicherungssachen rausholen kann.
Also ein bisschen halbseidene Geschäfte, kann man sagen.
Sehr schön ausgedrückt.
Ja, und da begibt es sich relativ früh am Anfang, dass sie einen Job übernehmen und schon für mich einer der legendärsten Szenen, nicht nur eine der legendären Szenen dieses Films, sondern eine der legendärsten Szenen aller Bud Spencer Terence Hill Filme spielen. Sie gehen in die Luft und es geht irgendwie relativ unfreiwillig wieder runter. Ich sag nur Lima, Lima, Bravo, Yankee, Zulu. Ja. Genau. Wir sinken. Wir fallen. Also hier wird mal wieder das, was du hier schon angedeutet hast, nämlich ein Absturz fingiert. Ja. Und da ist Bud Spencer großartig drin. Ich muss sagen, ich lache heute noch Tränen bei der Szene. Ja, wenn er da seine Geräusche von sich gibt. Ich finde das einfach großartig und macht Riesenspaß. Und läuft aber ein bisschen anders als geplant.
Ja, die Kiste stürzt mich wirklich ab.
Also anstatt kontrolliert runterzugehen und den Absturz nur zu fingieren und die Kohle einzustreichen, stürzt sie wirklich ab.
Stürzen die in der Wildnis
von Limbus ab. Ja. Genau.
Und sind dann erstmal gut einen Monat. Und das finde ich ganz ehrlich gesagt auch sehr schön gelöst. Du siehst, also du kriegst mit, die stürzen ab, es wird geblendet und das nächste, was du siehst, ist eigentlich, wie Spencer Hill zu so einer, ja, Hütte mitten im Nirgendwo kommen, um sich da verpflegen und rasieren zu lassen. Und du merkst direkt, Terence Hill hat dann so einen kleinen Rauschebart, wo ich mir gedacht habe, wann hast du den Mann das erste Mal mit Rauschebart gesehen? Ich glaube nur in diesem Film, sonst habe ich den nie mehr im Bart gesehen.
Ja.
Haben etwas zerrissene Lumpen und
Santarem.
Und es wird ja so schnell klar gemacht, hallo, die sind jetzt seit 4 Wochen verschwunden, sind vermisst, man sucht die oder sucht sie auch nicht mehr. Aber das ist ja alles nur das Geplänkel dafür da, um auf die eigentliche Handlung des Filmes zu kommen. Wobei Handlung bei dem Film ist auch so eine
Sache. Aber großartig, ne? Also wie dann er da an dem Wasser trinken will und er sagt, lass das mal lieber rein, sonst hängen dir da Piranhas an der Lippe, wie hier auch. Ja, normalerweise nicht, aber wir haben Niedrigwasser. Also du merkst halt so diese Ausweglosigkeit. Die beiden haben Bart, die sind ungewaschen, stinkend, die stehen vor Dreck. Ne? Oder auch so, jeder da ist krank, ne? Hat da irgendwie seine Krankheiten.
Ja, das ist auch so. Ja, wie hast du Malaria? Ja, aber das geht schon.
Nur ein bisschen Malaria. Ne? Ich habe nur ein bisschen Malaria. Dann
ist das Messer zum Rasieren am Zittern, genau. Sonst was?
Also, da sind schon da am Anfang, die ersten Minuten, finde ich schon, sind viele Highlights dabei, wo die natürlich auch die Synchro wieder voll reinhaut. Ne? Also. Alleine schon dieser Absturz zieht euch die paar Minuten rein. Ich lache da jedes Mal vor Tränen, wenn er dann sagt, gleich auf die dramatische, ja, lass dir was einfallen. Ja, ist recht. Ne? Und dann dieses, also man kann das ja mitsprechen, dieses Zelta, Bravo, Foxtrot, Tango, Ruf, Tower, Maran, ja, ja, das, also großartig. Ich muss auch heute noch Tränen lachen. Das hat mich so als Kind konditioniert. Ich find's genial. Ne?
Aber wir sehen, wenn die dann wieder ein bisschen Zivilisation auch haben, einer der Standardschauspieler wieder, ne? Den wir da haben.
Ja.
Hier Ricardo, wie heißt er? Pizzuti.
Ricardo Pizzuti.
Ja, wie auch immer. Ich werde es nie richtig aussprechen. Also so einer dieser Standardbösewichte.
Nein, nicht einer der Standardbösewichte. Ricardo Pizzuti ist der Bösewicht. Wenn man bedenkt, dass er ja eigentlich nur als Stuntman tatsächlich eingeplant war. Und er ist doch die markante Fresse geworden, ja. Noch ein Stück, sonst wird's dunkel, ja. Schöne Grüße aus Solingen. Er ist doch der Bösewicht geworden in den Filmen. Wenn du mal überlegst, in welchen Filmen der mitgespielt hat. Ich muss ein bisschen gerade mal schwelgen, weil für mich ist Ricardo Pizzuti eine Legende, ja. Der Mann hat ja schon in Django-Filmen mitgespielt, in Desperado, der geheimnisvolle Rächer. Der war also zu den Zeiten der Western war der schon ein ganz, ganz, ganz großer Nebendarsteller. Und Vier für ein Ave Maria war es dann, wo dann eben, ja, ich sag mal, seine anderen Qualitäten mehr zum Tragen kam. Es war nämlich tatsächlich so, dass Terence Hill, der damals in diesem Film ja mit Bud Spencer zusammenspielte, neben Ella Wallach, 68, erkannte, dass in dem Ricardo Pizzuti ein bisschen mehr drinsteckt als ein Typen, den man vermöbelt. Und da der sich auch mit Bud Spencer sehr gut verstanden hat, kam dann eins zum anderen, dass sie ihn dann natürlich in Zukunft sehr, sehr gerne an ihrer Seite gehabt hatten. Ja, und so kam dann eben die rechte und die linke Hand des Teufels. Da kamen aber auch andere Filme. Verflucht, verdammt und Halleluja, für Fäuste fallen,
ich glaub, Halleluja. Der ist in jedem Film.
Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, auch die Engel essen Bohnen. Also in den 70er Jahren, zwei Missionare. Dann war er in den Plattfußfilmen unterwegs. In Hector war er dabei. Zwei außer Rand und Band. In Mücke natürlich. Buddy haut den Lukas, der Supercop. Also bis in die 80er Jahre hat der 10, 15 Jahre wirklich an seiner Legende gearbeitet. Er lebt ja immer noch heutzutage in Italien, sehr zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob du mal Bilder gesehen hast, wenn Ricardo Pizzuti einmal im Jahr aus seinem italienischen Vorort zu einem Bud Spencer Terence Hill Filmfest reist. Der Mann, der wird gefeiert, der wird vergöttert.
Glaub ich.
Ja, also für mich muss ich sagen, mit der legendärste Prügelknabe dieser Filmreihe und mit der legendärste, ja, Nebendarsteller neben Bud Spencer und Terence.
Ja, darf man so sagen. Wobei der eine Rutschow fällt mir auch, da fallen mir so einige mal ein.
Ja, so zwei, drei, die auch noch relevant sind, aber für mich ist Ricardo Pizzuti, wie gesagt, das Gesicht.
Aber die, wenn du
gerade. Was aufs Maul bekommt.
Wenn du gerade sagst, das Gesicht, weißt du, dass das Gesicht, aber eines der größten Easter Eggs in meinen Augen, in Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle sind?
Wie meinst du das?
Das Schlimme ist, ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen, aber du hast durch ihn zweimal Bud Spencer in dem Film drin.
Ja, durch die Stimme?
Ja.
Ja, ja, klar.
Weil in dem Film wird ja Bud Spencer durch Wolfgang Hess synchronisiert. Der gute Ricardo, aber durch Arnold Marquis.
Richtig.
Und Arnold Marquis ist im Nachhinein der gewesen, der auch Bud Spencer die Stimme geliehen hat.
Absolut. Also
Arnold unter Marquis, anderem,
oh, was für eine Stimme.
Ne? Unter anderem auch in dem von dir erwähnten Mücke war er, glaube ich, drin. Mücke. War auf jeden Fall im Bomber dabei, da hat er die Rolle gesprochen. Der hat einen Plattfuß gemacht, also der hat Bud Spencer einige Male die Stimme geliehen.
Und da musste Riccardo Pizzuti zum Beispiel in Mücke eine andere Stimme bekommen.
Ja,
beziehungsweise Arnold Marquis hat sogar in dem einen oder anderen Film sich zugetraut, beide Rollen zu sprechen und die Stimme zu verändern. Das kam nicht oft vor. Aber wer Arnold Marquis Arbeit so ein bisschen besser kennt, vielleicht auch die legendären Hörspiele des Deutschen Rundfunks mal gehört hat mit ihm, da war er auch sehr umtriebig. Einfach großartige Stimme und auch ein Stück weit wandlungsfähig.
Ja. Aber ich finde es halt in dem Moment halt lustig, weil ich sitze da, ich denke, der Typ klingt doch wie Bud Spencer. Kann doch jetzt gar nicht sein. Und dann lässt dir das keine Ruhe, weil irgendwann nochmal ein Part kommt, wo er noch mehr spricht. Und dann denke ich, jetzt guckst du mal nach in die Synchro-Datei. Und dann siehst du auf einmal, Marquis hat den gesprochen. Ich denke, Marquis? Das war doch einer der Sprecher von Bud Spencer.
Ja, genau.
Ja, natürlich war er das.
Ja, ja, ne? Und an der Stelle passt es einfach super rein. Ich meine, die Stimme passt auch sehr gut zu Pizzuti, muss man ganz klar sagen. Also das war schon nicht schlecht ausgewählt. Wenn ich an Riccardo Pizzuti denke, Per, dann denke ich an so ein paar Sprüche, die mich mein Leben lang begleiten. Ja, zum Beispiel hat ja schon eigentlich jemand mal mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen. Ich sehe Riccardo Pizzuti und denke an diesen Satz. Das haben diese Filme mit mir gemacht.
Also wenn ich Riccardo Pizzuti sehe, denke ich eigentlich immer nur an Vier Fäuste für ein Halleluja, wie oft die arme Sau am Anfang auf die Schnauze gekriegt
hat. Immer wieder, er fliegt aus dem Bild rein, raus, er rennt wieder rein.
Nein, aber ich fand's so lustig, weil du hast den erst ganz am Anfang als totalen Bösewicht und der kriegt so oft eins am Anfang schon auf die Schelle. Dass der nachher noch wirklich nur einfach nur noch ein stumpfes Stück. Nee.
Ach ja, herrlich, ne? Ja, wenn wir noch mal ein bisschen in den Film abbiegen. Die beiden sind also mit ihrer Kiste gestrandet und gucken, dass sie sich möglichst nicht mit Malaria anstecken. Wie gesagt, grandiose Szene am Anfang. Und wir waren stehen geblieben bei der Rasierszene und ein bisschen Malaria, der Wackel hat. Gib den Schaber her, sonst kriege ich Heimweh. Auch ein geiler Spruch von Terence Hill. Hab ich auch wieder. Ich liebe diesen Film für seine Sprüche. Die sind auch, die gehen heute noch, ne? Gib den Schaber her, sonst kriege ich Heimweh. Ist einfach großartig.
Ja, also der Film als solches ist schon schön, aber ich muss ganz klar sagen, so der hat noch nicht so das Spruchpotenzial späterer Filme.
Oh, das sehe ich anders. Ja, trinkst du denn auch? Ich zittere ja zu sehr und verschütte ja das meiste. Also trinke ich ja kaum. Ne? Ist ja nur ein bisschen Malaria, auch nicht so schlimm. Ja, ja, ja. Ja? Meist verschüttet er ja auch. Ne?
Ist halt wirklich so viele Sachen. Also ich muss, aber gehen wir erstmal auf den Film an. Die kommen ja da bei dem Rasieren auch auf eine Idee.
Genau.
Und das ist
ganz
ja,
entscheidend jetzt für den Film.
Weil die kommen dann auf die Idee, die Leute mit Lebensmitteln zu versorgen. Und das auf eigene Faust, weil derjenige, der es normalerweise macht, ja, nimmt den Leuten so viel ab, dass sie gerade mal selber noch was zum Leben haben. Und mit den Leuten meine ich dann also jetzt hier nicht irgendwelche Dorf- oder Stadtbewohner, sondern so, ja, Gold-, Edelstein-, Glücksritter, die am Schürfen sind und eigentlich fast alles Gold oder alles an Edelstein oder was einmal gesucht wird, an den guten Mr. Irs abtreten, dafür, dass sie dann ein bisschen was zu essen und zu trinken kriegen. Und die beiden kommen dann halt auf die Idee, das selbstständig zu machen, auf eigene Faust. Und da ist eine Szene, die fand ich eigentlich immer wieder wunderbar. Und auch jetzt, wo die das erste Mal, wo die sich dann ein Flugzeug besorgt haben, landen das erste Mal da mitten, ja, es ist fast im Dschungel. Und dann siehst du da irgend so einen, der da durch den Dschungel kreucht, nimmt sich so dieses Fernglas, sieht die beiden da unten.
Ja,
Bier, die haben Bier. Was machen die Leute da? Die klauen mir mein Bier. Ich muss dahin, die anderen trinken mein Bier weg. Und rennt da los. Und das ist so herrlich. Wie der da wegen noch Pulle Bier hinkommt und landet, kommt endlich da, wo ist mein Bier? Ja, wir haben nichts mehr. Wie? Ihr müsst doch noch was haben. Und er will denen nachher nur Geld geben für den Bottich Wasser, wo da Bier drin war. So nach dem Motto, ich trinke das Spülwasser, hauptsächlich ich hab Bier.
Da ist irgendwie,
da muss Bier drin sein. Da ist
Bier reingetropft, genau. Also auch eine schöne Szene.
Und daraus resultiert ja dann auch die Idee, weißt du was, wir können noch mehr Geld verdienen, wenn einer von uns beiden hier bleibt, weil dann passt ja mehr in die Maschine rein.
Ganz genau. Ne? Und dabei, nebenbei lernen sie ja diese Smaragdschürfer kennen.
Matto.
Und da eben vor allem den Matto, ja, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, verschroben daherkommt, ne? Hat auch noch so einen Kläffer dabei. Ja. Dann gibt's eine schöne Prügelei, Per. Sollen wir schon mal auf die eingehen? Mit der Ansichtskarte aus Solingen?
Ja, das sind ja auch, das ist das, was ich an diesem Film auch noch so bemerkenswert finde. Du merkst bei dem Film, man ist in einer Neufindung drin. Prügelszenen gibt's hier nicht zuhauf.
Das ist die eine, ne?
Es gibt einmal diese, eine ganz kurze, wo die bei dem Barbier sind. Da gibt's wirklich so eine ganz kleine. Mhm. Und dann kommt die eine große eigentlich etwas später.
Genau. Jetzt mache ich aus dir Schaschlik, aber mit Zwiebeln, wenn's geht.
Genau.
Ja. Also, dann gehen wir auf die kleine mal nicht ein und zu der großen kommen wir dann später, wenn es soweit ist. Es kommt dann in dem Moment, nachdem sie Matto kennengelernt haben und ihn so ein bisschen als Spinner abtun, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja, die nehmen den nicht für ernst.
Der Smaragdader, ja. Kommen sie aber zu einer anderen Bekanntschaft, nämlich Mr. Ears. Das ist dann im Prinzip, ja, wenn man so will, der Hauptbösewicht des Filmes, ne?
Ja, aber das ist jetzt die einzige Sache, wo ich bei dem Film auch wieder hadere. Es ist alles hier sehr episodenhaft.
Ja, dieser Mr. Ears, der eigentlich da das Monopol auf diese Smaragdschifferei hat, lässt dann das Flugzeug zerstören von seinen Handlangern.
Ja.
Ja. Weil er das eben nicht duldet.
Da ist Konkurrenz und Konkurrenz duldet er nicht.
Da hat er jetzt keinen Bock drauf.
Wobei, da ist das ganz Schöne, wenn die da hingehen mit ihrer Bleispritze. Bud Spencer besorgt denen ja zwei Knarren, zwei gute alte. Und da hast du wieder dieses Western-Feeling drin. Der besorgt da so zwei alte Trommelrevolver. Und Terence Hill so, Bleispritze, wo sind die Kugeln? Ja, sind drin. Nee, ist nicht. Und dann kommen die halt in diesem Haus von Mr. Ears an oder in der Hütte an, der schön den, was war das noch, Ohrstöpsel hier, Hörgerät,
so ein Hörgerät,
das Hörgerät ausmacht, da er erstmal nichts, seine Ruhe hat und da sein Geld zählen kann. Und die beiden kommen da raus und...
Wird auch herrlich so als Bonze dargestellt.
Ja, aber die beiden kommen dann da rein zu den Handlangern und halten denen ihren Colt entgegen. Und Bud Spencer so, ja, und wenn er jetzt was macht, dann schießen wir euch nieder. Und Terence so, du hast doch gar kein Blei in der Spritze. Ja, musst du mich jetzt daran erinnern? Ja, du aber auch nicht.
Na, fall doch nicht darauf rein, das ist doch ein Trick. Ne?
Ja, ja, und das genau. Dann kommt unser guter anderer Kollege wieder an. Hier nach dem Motto, ey, hör mal, fall nicht darauf rein. Die wollen uns verarschen, damit die uns einfach niederknallen können. Und dann kommt es zu dieser einen herrlichen Klopperei.
Jetzt kommen wir zum Zwiebeln, genau.
Wo dann wirklich kein Auge im wahrsten Sinne des Wortes trocken bleibt.
Großartig. Ich finde, diese Prügelei ist so großartig inszeniert. Ja, wie der den Zahn dann da auch rausholt. Mein Gott.
Also ja, das ist so geil, wo Terence Hill dann vor ihm steht und sagt, pass mal auf, also ich mache jetzt eine Drehung, trete dich im Bauch.
Ja,
hau dir auf die Schnauze und dann musst du mir deinen Zahn geben. Und genau in dieser einfach blop, blop, blop. Und er steht da noch, du musst mir noch deinen Zahn geben. Sag, her. Ist herrlich. Ist einfach herrlich, auch wenn die dann...
Ich erzähl's dir ganz langsam, denn du bist ja kein Schnelldenker. Ne? Also die Sprüche, ich muss sagen, ich finde die schon ziemlich kultig, aber da scheinen wir ein bisschen unterschiedlich drauf zu sein.
Die sind noch nicht so. Aber das mag auch daran liegen, dass Rainer Brandt noch nicht zur Höchstform aufgelaufen ist.
Also für mich war der hier schon schwer in Form.
Aber es ist halt dann so, dass der auch von, wenn dann irgendwie noch Leute auftauchen, die haben sich ja eingeschlossen, dass sie sagen, könnt ihr mal ausschließen, wir haben ja, bring mal rein, wir brauchen Nachschub. Ist herrlich. Also die Köpperei auch, wo am Schluss nachher das Haus zusammenfällt, alles wunderbar. Und dann gehen sie ja hin, nehmen die Handlanger mit Mr. Ears ab auf so ein Kanu und schicken das dem Amazonas runter.
Ja, ich habe da mal so drei Löcher reingebohrt. Ach, du auch?
Ja, die werden das schon irgendwie schaffen.
Also. Ah, aber da kommen noch die Stromschnellen, ne?
Ach so, Stromschnellen. Ja, Mann, die werden das schon schaffen.
Ja, und dann auch noch der Wasserfall. 3 Kilometer flussabwärts.
Ja, aber die Löcher.
Ja, die Löcher. Ja, aber die schaffen das schon. Ne? Also, ich muss sagen, ich finde den wirklich schön. Mir macht der wirklich Spaß. Und die Sprüche zünden für mich. Also, bei mir persönlich zünden die schon.
Ja, aber es ist halt wirklich so, mir fehlt eine strikte Handlung. Du hast immer dieses Episodenhafte, du hast immer wieder da ein Teil, was zu einer Geschichte führt, aber nicht eine wirkliche Geschichte ist. Ich finde zum Beispiel auch großartig die Nachtszene, wo dieser Schwerverletzte da kommt.
Ah, ja, wo er den dann fliegt. Ne? Oh, auf die Party wollte ich gar nicht.
Ja, wo die einfach sagen, ja, da kommt halt abends so ein Jeep an mit einem Verletzten, der hat eine schwere Beinverletzung, der wird die Nacht nicht überleben, kommt dann zu dieser, was ist das? Ist das, das ist, glaube ich, ein Fliegercamp, weil da sind ja,
ja alle, genau.
Das müsste so ein Pilotencamp sein. Die liegen da alle in ihrer Hängematte und dann hast du wieder so, also für mich kam das irgendwann so, wir müssen aber wieder zeigen, dass die beiden doch herzensgute Menschen sind.
Ja, das wird ja, kommt ja immer wieder durch.
Sie das sind zwar Raubeine, das sind zwar nicht ganz, die sind zwar nicht so ganz astrein, die nehmen es auch mit dem Gesetz nicht so genau, aber die sind im Herzen gute Menschen. Und dann hast du halt die Sache, dass die da hinkommen, dass der Arzt da hinkommt mit dem Verletzten und der dann sagt, hör mal, wir brauchen jetzt hier jemanden, der uns fliegt, und der kriegt dann nur zur Antwort, könnt ihr vergessen, unsere Flugzeuge sind alle nicht für den Nachtverkehr ausgelegt. Und dann hast du halt Terence Hill, der dann da so sitzt und überlegt und sich, ja, von der liegenden in der sitzenden Position bringt und Bud Spencer wirklich so mit zu den Augen ihn so gegen die Brust hält. Du bleibst liegen, schlaf weiter. Ja, aber du bleibst liegen, schlaf weiter. Und dann kommt dieses, komm, Kopf oder Zahl. Oder nee, Schere, Stein, Papier. Nee, Kopf oder Zahl. Da, beim anderen betrügst du. Und das ist auch wirklich so, die werfen nur eine Münze. Wer fliegt, das geht dann auf einmal auch gar nicht mehr, ob geflogen wird. Nein. Es wird nur noch darum die Münze geworfen, wer fliegt. Und es ist dann halt Bud Spencer, der dann auch ohne zu meckern, zu murren, sagt, ja komm, dann mach ich das halt. Und das ist halt dieser Moment, wo du denkst, der ist nur dafür da, um aber auch wirklich immer noch zu zeigen, das sind gute Kerle.
Ja, herzensgute Jungs, die einfach ja so ein bisschen Lebenskünstler sind, ein bisschen Dreck am Stecken haben, aber auch nicht so viel, dass es unangenehm ist, weil eigentlich beuten sie ja nur Versicherungen aus und das ist ja nicht weiter schlimm, weil das sind ja eh Versicherungen, die nehmen ja nur Geld, die leisten ja nicht. Und dementsprechend, man, also ich fieber in diesem Film auch immer so ein bisschen mit ihnen mit, weil es sind einfach zwei nette Typen, Raubeine, ja, aber auch eigentlich nur, wenn sie müssen. Na, es ist ja nicht so, dass sie sich hier streiten und kloppen wollen, sondern ist eigentlich so, ja, wenn es nicht anders geht, lösen wir das auf diese Art, aber eigentlich wäre uns es lieber, wenn es ohne geht, ne?
Ja, du hast auch diese Sache von wegen diese Raubbeine und trotzdem liebenswert, wenn Terence Hill dann abends so im Lokal mit Bud Spencer sitzt und auf einmal einen Schuldschein nimmt für $100 und den einfach damit sich eine Zigarre anzündet und Bud Spencer, ey, immer, ja, aber du musst auch mal das Leben genießen, Geld ist nicht alles. Und das sind halt so die Momente, wo man immer wieder sagt und merkt, ja, eigentlich sind das herzensgute Menschen und eigentlich total liebevoll. Und die haben, so wie du gerade schon eher so gesagt hast, diese Robin-Hood-Mentalität.
Ja, genau. So, das ist eine gute Bezeichnung. Genau, so passt das für mich. Ja, nach der Prügelei setzen sie ja die Leute von Mr. Erster auf dem Kanu aus.
Ja, komm, aber sind 3 Löcher im Boot drin.
Ja, und ich habe auch nur 3 gemacht und die Stromschnellen werden sie schon schaffen. Und
ja, da kommt übrigens nach 2-3 Kilometern noch ein Wasserfall.
Müssten wir uns Sorgen machen? Nein.
Nein, das schaffen die schon.
Ja, auf jeden Fall, ist es dann so, dass sie Mr. Ears Flugzeug an sich nehmen, weil ihres wurde ja zerstört. Sie brauchen ja ein Flugzeug.
Ja, Auge um Auge.
Ja, das ist ja auch wieder eigentlich nur okay, wenn man das so macht. Und wirklich dann den Traum von Matto in dem Moment auch in Erfüllung bringen lassen, den mitzunehmen.
Nach San Salvador, der soll mal die große Stadt sehen.
Die große Stadt, von der er immer erzählt. Weil Matto, dieser verschrobene Spinner, der immer da was von Smaragden erzählt, ja, auf seine Art und Weise, er benennt es ja nicht so wirklich, sondern der Schatz da im Berg und so, also so verklausuliert ist er da unterwegs.
Ja, aber er erzählt dafür auch diese eine schöne Geschichte und die fand ich eigentlich so, als hätte man, also heute würde man sagen, also man hat das Gefühl, als würde ein Foreshadowing stattfinden, wenn er dann von diesen drei sehr guten Freunden erzählt, die in die Wildnis gegangen sind, die nichts, wo kein Blatt zwischenpasste, wo einer das Wort oder das, einer den Satz des anderen beendet hat. Und die man eines Morgens dann alle drei tot gefunden hat, weil sie sich alle wegen irgendwie Smaragden erschossen haben. Und er ist dann da hingegangen, hat sich die Gegend angeguckt und hat dann ja diese diese Smaragdader gefunden. Hm. Und das nimmt ja keiner von den beiden ernst. Sie sagen ja alle, ja komm, der spinnt ein bisschen.
Und also dann, genau, also sie nehmen ihn einfach nicht für voll.
Und dann wollen sie ihm halt den Gefallen tun, wo sie wieder sagen, okay, wir fliegen wieder in die Stadt. Hör mal, wir nehmen dich mit. Du wolltest sie immer sehen und wir bringen dich dahin, damit du einmal die große, weite Stadt siehst. Und das ist dann auch für mich so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch einer der herzzerreißendsten Momente, wenn er da sitzt und guckst so aus dem Fenster und ist darüber am Philosophieren, dass er so lange im Dschungel war und ob das eigentlich gut war, dass er so lange alleine war und erkennt, wie groß eine Stadt geworden ist, wie viele Häuser, welche Häuserschluchten eigentlich da sind, die er gerade nur von oben sieht. Und das finde ich halt eine sehr schöne, sehr emotionale Szene.
Ja, absolut. Da muss ich sagen, also damals, nicht als Kind, da habe ich das gar nicht so verstanden, aber dann so als junger Erwachsener, wenn man das dann nochmal sieht, dann rührt das einen schon in dem Moment, weil es schön erzählt ist einfach auch. Es geht ja nochmal um die großen Lebensträume, die man sich erfüllen will. Einmal die große Stadt sind und Salvador ist ja wirklich die drittgrößte Stadt Brasiliens, also hier an der Stelle schon auch ein berechtigter Wunsch, ja. Und dann erlebt Matto das aber leider nicht mehr.
Ich sag mal so, ich möchte es anders sagen, sein Wunsch, die große Stadt zu sehen, wird ihm erfüllt.
Genau.
Aber dann ist er so mit sich im Reinen, dass er sagt, dann kann ich jetzt auch abtreten. Und er sitzt da ja in diesem Sessel im Flugzeug oder in diesem, wie immer man diese Sitze da nennt, aber auch mit dem Lächeln, der ist selig. Der hat mit sich und dem Leben abgeschlossen, aber geht glücklich, weil das Letzte, was er haben wollte, hat er gekriegt. Er hat nochmal die große Stadt gesehen.
Genau.
Und ich bin ganz ehrlich, so wie er die große Stadt gesehen hat, es ist wesentlich schöner gewesen, als wenn er auf dem Boden gewesen wäre und wäre dann durch diese Stadt gelaufen, die dann nicht mehr so ganz so schön ist.
Jetzt kommen wir zu dem Ende. Ich weiß nicht, wie viel wir da verraten wollen. Es
soll ja, und jetzt habe ich mal eine Frage.
Soll ja ein...
Kam dir das nur so vor? Kam mir das nur so vor oder ging das dir auch so? Du hast ja dann, ich denke mal, so weit kann man ruhig spoilern beim Film, der so alt ist. Die sehen ihn halt tot in dem Sitz liegen und sind beide damit auch im Reinen, dass sein Wunsch erfüllt wurde.
Ja.
Und auf einmal hat ja Terence Hill diesen großen Edelstein in der Hand, noch unbearbeitet mit Steinresten und so, und meinte mal, der war gar nicht so irre, wie wir dachten.
Genau, in dem Moment ploppt das so auf.
So, und dann hast du ja als Nächstes noch die Szene, wie die von Mattos Grab stehen, im feinsten Zwirn, wo sie Matto auf dem Friedhof eine riesengroße Statue hingestellt haben.
Ja, auch übrigens ein sehr schöner Dialog. Ist schön geworden, nicht?
Ja, aber ich denke, man hätte mehr das Gütige in sein Gesicht rausholen können.
Ganz genau, ne?
Das fand ich auch so ein richtig schöner Satz. Und dann auch, dass zum, am Fuß dieser Edelstein eingebaut worden ist, wo Bud Spencer dann meinte, immer, ja komm, das weiß keiner. Das finde ich eine sehr schöne Sache, aber ich habe...
Sie verzichten also auf den Reichtum, weil es ja sein Stein war.
Ja, aber das ist die Sache, die sich jetzt mir, die ich mich dann wirklich gestern gefragt habe, wo ich den Film gesehen habe. Kann das sein, dass der Film hier eigentlich zu Ende gewesen wäre?
Ja, weil es wäre ein schönes Ende gewesen. Am
Motto. Weil die beiden haben ja wirklich diesen, ich nenne es jetzt nochmal so blöde, diesen feinen Zwirn an, wirklich diesen maßgeschneiderten Anzug jeweils.
der Geld gekostet haben muss.
Die Statue auf dem Friedhof wird Geld gekostet haben.
Und man kann den Smaragd, den Matto damals hatte, den kann man da einarbeiten lassen, weil
man
braucht ihn nicht, man hat wohl Geld.
So, und dann stellt sich mir die Frage, wäre hier der Film nicht eigentlich Schluss gewesen? Und dann stellst du fest, der geht noch keine 90 Minuten. Ja. Und das ist jetzt egal, in welcher Fassung, auf die wir gleich zu sprechen kommen mal. Und ich habe dann so wirklich das Gefühl gehabt, A, brauchte man noch Zeit, die man verfilmen musste. Man brauchte halt noch Filmmaterial, weil die Zeit einfach zu kurz war. Und B, man brauchte noch eine kleine Keilerei. So kam es mir vor.
Schwer zu sagen, aber was ich teile an Meinung ist, dass der Film hier für mich eigentlich das richtige Ende hätte. Die beiden stehen am
Danke.
Freien Zwirn, da ist die Statue, da ist der Stein drin eingearbeitet und damit ist ja alles auf leichter, flockige Art und Weise im Hintergrund benannt. Sie haben das Geld bekommen aus der Smaragdmine und sind jetzt feine Herren und haben Matto eben ein Denkmal gesetzt.
Also bin ich nicht alleine da, wenn ich sage, eigentlich wäre hier der Film zu Ende.
Hier muss der Film meines Erachtens nach zu Ende sein.
Weil alles, was danach kommt, finde ich irgendwie, und wir wollen jetzt nicht noch spoilern, was das betrifft.
Ja, aber es gibt ja zwei Versionen, über die wir da doch schon reden sollen.
Ne? Ja, aber was danach kommt, nach dieser Beerdigungssequenz, finde ich so
überflüssig
reingepresst, aufgedrückt. Also ich hätte es persönlich nicht mehr gebraucht. Also für mich, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch in Erinnerung habe ich es immer so, dass der Film genauso bei mir endet. Das, was danach kommt, noch diese 20 Minuten, wo es um die Schürfrechte geht und das ganze Geplänkel, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe für mich war es wirklich so, wie, der geht noch weiter? Ah ja, da war noch was.
Also hier an der Stelle kann man den Film eigentlich auch ausmachen, weil man dann das beste Ende hat.
Du hast dann wirklich das beste Ende. Diesen alternativen Zusatz, muss ich ganz ehrlich sagen, bräuchte ich nicht. Also mir wird wirklich dieses Ende auf dem Friedhof reichen, weil der Böse hat seine Abreibung bekommen, Mattos Traum wurde verwirklicht, die beiden haben ja den Goldschatz am Ende des Regenbogens gefunden und es ist eigentlich so, wie ich mir den Film als perfektes Ende gewünscht habe. Und da kommt für mich wieder so das rein, was ich dann vorhin sagte. Dann habe ich wieder so dieses Western-Feeling aus den vorherigen Filmen, dass man sagt, nee, da muss aber noch was kommen. So ganz sauber dürfen die nicht da rausgehen.
Ja, ist schwer zu sagen, warum man sich so entschieden hat. Was ja bekannt ist, was wir ja wissen, es gab sehr unterschiedliche Schnittfassungen. Einmal die deutsche und einmal die italienische. Also wir gehen jetzt mal weg von, es gibt noch eine Kabel 1 geschnittene Fassung.
Nein, nein, wir bleiben wirklich mal bei den Kinoversionen. Das sind halt diese zwei. Du hast einmal eine deutsche, du hast, wobei die internationale auf die deutsche, glaube ich, beruht. Und du hast die italienische, wobei die italienische Sequenzen drin hat, die in der deutschen fehlen, allein am Anfang.
Und andersherum.
Ist es ja so, dass wenn die beiden von ihrem ersten Flug ankommen, wird ja halt von Oliver Onions Flying Through the Air gespielt.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also für mich ein geniales Lied.
Können wir gleich gerne noch machen, aber lass mal eben das mit den Fassungen nur sagen.
Ja, sehr gerne.
Und du hast manche Sequenzen sehr viel verlängert und sehr viel schöner in der italienischen drin. Trotzdem geht die italienische kürzer als die deutsche.
Ja, weil sie mehr Schnitte hat.
Weil in der deutschen doch schon ein bisschen anderes Material drin ist, wo man auch mehr sieht. Welche zu bevorzugen ist, überlasse ich Ihnen selber. Ich persönlich muss für mich sagen, würde, auch wenn mich am Anfang im Nachhinein es ein bisschen stört, dass das Lied nicht komplett drin ist, aber zur Not, mein Gott, man kann es jederzeit hören, würde ich immer die deutsche bevorzugen aus den simpelsten der simpelsten Gründe. Ich finde es immer sehr schlimm, einen Film zu gucken in Deutsch, wo immer wieder, in dem Fall ja noch niemals O-Ton, sondern englisch synchronisierte Textstellen eingefügt sind, die jetzt nicht wirklich so von Belang sind. Und warum soll ich halt eine kürzere Version mit anderen Handlungssequenzen gucken, wenn ich eine komplett deutsche Synchrofassung habe, die auch als ungekürzt gilt.
Da fällt mir ein zum Thema Schnitte, also mal zu benennen, was da so geschnitten wurde. Eine legendäre Szene haben wir ja gar nicht erwähnt bisher.
Jetzt helf mir auf die Sprünge.
Der Billardprofi, der ohne Hose nach Hause geht.
Ja.
Ja. Auch da, in der deutschen wie in der italienischen Fassung ist die Szene generell drin, aber ganz unterschiedlich geschnitten. Also ohne erkennbaren Grund haben beide Fassungen etwas nicht drin, was die andere Fassung drin hat.
Ja, deshalb, also ich persönlich würde die längere deutsche komplett synchronisierte Fassung nutzen. Es gibt halt keine Komplettfassung, wo alles drin ist. Ich denke, das braucht man auch nicht. Aber wie ist das denn bei dir? Welche der beiden Fassungen würdest du denn oder bevorzugst du denn?
Ich finde, die schauen sich beide tatsächlich nur bedingt unterschiedlich, weil diese Handlungen und diese Schnitte immer so kleinteilig sind. Ne? Dann hast du, also mal als Beispiel, du hast in der italienischen Fassung dann vorne die Szene, wenn eine Szene anfängt, 3 Sekunden mehr drin als in der deutschen, wo dann fehlen aber hinten 10 Sekunden. Was aber so insgesamt, da werden ja teilweise Landschaftsaufnahmen gekürzt. Ne? Also gerade der Anfang zum Beispiel, das ist schon so hanebüchen, dass der Anfang so unterschiedlich ist, wo die da noch mehr durch die Landschaft fahren in der einen Version, in der anderen Version der Film schneller beginnt. Das sind so Sachen, wo man sich denkt, warum hat man das gemacht? Also beide Varianten sind gut schaubar, aber die deutsche ist so ein bisschen runder.
Vor allem das Lustige dabei ist, dass die ja sogar noch eine Viertelstunde länger ist als die italienische Fassung.
Ja, weil die italienische halt noch krasser eingekürzt wurde.
Ne? Aber sind wir uns einig, also wenn bei den beiden Versionen, dann lieber die deutsche, die urdeutsche.
Ich würde aber immer empfehlen, holt euch das Medium, wo beides drauf ist, ja. Guckt sie beide mal an, weil grundsätzlich muss man sagen, machen die beide auch Spaß auf ihre Art und Weise.
Aber dann kommen wir jetzt zu dem, was du gerade angesprochen hast, der Musik.
Ja, Ende haben wir jetzt abgehakt, deiner Meinung nach.
Also ich denke, so das Finale sollten wir jetzt nicht unbedingt spoilern. Sei du sagst, okay.
Nee. Alles gut, dann kommen wir jetzt zu Oliver Onions.
Flying through the air. Oder die fast jedes Lied gesungen haben. Weil das ist so eine Sache. Fast jedes Titellied aus irgendeinem Spencer Hill Film ist von denen. Und nicht nur das, die haben ja auch mitunter Lieder rausgebracht, die du ja nicht mit Filmmusik verbindest und trotzdem so ultra erfolgreich sind, wie, und keine Sorge, ich werde es nicht singen, aber Jenseits von Eden. Das ist ja auch von denen.
Ja, die haben ganz viel gemacht. Das darf man gar nicht unterschätzen.
Also ich habe wirklich mal bei mir abends gesessen, ach, ich möchte jetzt irgendwie Musik hören. Lass mal deine Playlist Bud Spencer laufen. Ach nee, komm, da sind auch so andere drin. Ich habe jetzt eigentlich nur Bock auf diese Oliver Onions Musik und bin dann hingegangen, habe gesagt, hier, Echo, spiel mir mal Musik von Oliver Onions und dann fängt das auf einmal mit Jenseits von Eden an. Dann kamen so noch 2 nicht gerade unbekannte Schlager, die ich aber gar nicht mit denen in Verbindung gesetzt habe, wo ich dann dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Vertut sich da Amazon oder was ist da los? Und dann guckst du nach, nein, Amazon vertut sich da leider nicht. Die haben wirklich diese Lieder gesungen beziehungsweise geschrieben.
Mhm.
Und die haben ja wirklich Klassiker rausgebracht. Gerade was Spencer Hill betrifft, so Angel and Beans, hier Bulldozer, Fantasy aus Bomber und wie sie alle heißen. Das sind ja alles nicht gerade unbekannte Lieder.
Hm.
Und die würdest du auch nicht mit diesem Soundtrack einerlei vergleichen wollen, was heute gemacht wird. Also die waren wirklich sehr erfolgreich so in den frühen, späten 70ern.
Großartig. Also ich muss sagen, ein Ohrwurm am anderen, die mein Leben ganz klar auch bereichert haben. Ich bin ja auch ein großer Musikfan, wie du ja auch. Und diese Lieder, obwohl sie vielleicht gar nicht grundsätzlich dem eigenen Musikgeschmack heute entsprechen, das Lied wird angespielt wie hier Flying Through the Air und man kann es sofort mitsummen, mitsingen, man kennt die Texte, weil es halt einfach auch einen Teil des eigenen Lebens ausmacht, der gar nicht mal so klein ist, sondern wirklich einfach ganz toll konditioniert ist für einen. Nur positiv, nur ein schönes Gefühl und ja, es macht einfach riesen Spaß. Da haben sie wirklich tolle Arbeit gemacht. Die beiden, ne, die beiden Brüder, Maurizio und Guido de Angelis, ja, macht einfach riesen Spaß. Und ich finde es auch toll, dass die dann im Laufe der Jahre, wenn du mal so die Festivals anschaust, so ab den 2000, dass die auch so abgekultet wurden. Weil es hatten die beiden sich auch einfach verdient, muss man ganz klar sagen.
Auf alle Fälle.
Sie haben ja tatsächlich gar nicht so lange die Musik zusammen gemacht, haben dann lange ausgesetzt und sind dann nochmal zu einem Revival aufgebrochen. Und wenn man sich da, wie gesagt, anschaut, für welche Filme sie Musik dazu gesteuert haben, das ist schon der Hammer. Ich hätte noch eine Sache zu ergänzen, Per, weil das hast du vorhin ein Stück weit benannt, aber nicht vollständig. Du hast gesagt, dich hat irritiert, dass Wolfgang Hess und Arnold Marquis in einem Film zu hören.
Ja, es ist noch ein Sprecher drin.
Hat dich gar nicht irritiert, dass auch die anderen beiden, die jemals in Deutschland Bud Spencer synchronisiert haben, auch eine Rolle in dem Film hatten? Das ist nämlich ein absolutes Novum. Alle vier deutschen Sprecher, die jemals Bud Spencer auch nur in einem einzigen Film synchronisiert haben, sind in diesem Film in einer Szene Minimum zu sehen.
Ja, aber nicht so markant.
Nein, da musst du schon sehr drauf achten. Und wenn man es nicht weiß, fällt es vielleicht auch gerade bei dem einen, nämlich Manfred Grote, nicht auf, weil Manfred Grote hat tatsächlich den Bud Spencer nur in der Sizilianer gesprochen.
Und das ist nicht gerade ein Film, den jeder kennt.
Das ist eine Perle für mich. Ein ernster, guter Polizeschi mit Bud Spencer. Genialer Film. Den kennen die meisten nicht. Ja, aber dieser Manfred Grote hat halt in diesem Sizilianer ihn synchronisiert und ist hier einer der Bankräuber, der auch nicht viel spricht. Also man muss ganz genau hinhören und ich hätte es nicht erkannt, ich habe es nachgelesen. Der andere, den habe ich sehr, sehr wohl erkannt und muss sagen, ist natürlich besonders toll, dass er mitspielt. Martin Hirte spielt hier eben auch in einer Rolle mit seiner Stimme mit, nämlich er spielt den Biertrinker, ja, dargestellt von Ferdinando Murillo. In einer markanten Szene hat auch ein bisschen Text dabei und den habe ich auch erkannt. Also den habe ich auch wirklich erkannt. Generell muss ich sagen, wer so ein bisschen auf Stimmenfetisch unterwegs ist und dazu gehöre ich, es sind ja nicht nur die tollen Stimmen von Thomas Danneberg als Terence Hill, von Wolfgang Hess als Bud Spencer oder eben auch, wie du schon sagtest, völlig richtig, dass dann eben die zweite, Arnold Marquis, eben den Pizzuti hier spricht. Es sind tolle andere Stimmen dabei. Friedrich W. Bauschulter ist als Bankangestellter hier vertreten. Rolf Schult ist dabei, spielt den Mann im Tower, synchronisiert ihn, beziehungsweise Bauschulte hat sogar noch einen Goldschürfer, den er spricht. Der hat direkt noch einen zweiten Synchrojob übernommen. Wolfgang Völz ist als Polizist vor der Bank zu hören.
Den hat man auch sofort gehört
als Synchronsprecher. Also das hat auch riesen Spaß gemacht, diese Stimmen alle zu. Und da sind wir bei Sympathie. Ich finde diesen Film toll, weil er dieses Western-Feeling für mich noch ein Stück humoristischer auf die Spitze treibt. Geile Sprüche dabei sind. Oliver Onions mit einem mega Soundtrack. Und was mein Herz so richtig auch zusätzlich rasen lässt, ist diese bekannten Stimmen immer wieder zu hören, die diese Sprüche bringen, auch in den Nebenrollen. Ob Völz, ob Bauschulte, Grote, wie auch immer. Das macht einfach noch ein bisschen mehr für mich den Film aus. Da war ich ja jetzt in dem Film auch ein bisschen positiver als du, glaube ich, unterwegs. Wir kommen also zum unvermeidlichen Pair.
Na, eine Frage habe ich vorher noch ganz schnell. Du als Begründer einer neuen Dynastie, wie stehen denn deine beiden Mädchen zu Bud Spencer, Terence Hill? Also man muss jetzt sagen, die sind jetzt so zwischen 5 und 10 Jahre grob.
Genau.
Das war ja unsere Zeit, wo wir sehr diese Filme gesuchtet haben. Wie sieht das denn bei den Kindern heutzutage aus?
Ja, die Große ist jetzt 10 oder wird jetzt 10. Die hat dann so mit Bud Spencer mit 5, 6 Jahren angefangen. Fand die Bud Spencer Terence Hill Filme toll. Aber ich habe schon geguckt, was wir gucken. Also nicht die Filme, wo viel geschossen wird und Blut fließt, ne, sondern wirklich die humoristischen, leichten Filme. Wie dieser. Mhm. Findet die super. Jetzt muss man sagen, kommt sie in ein Alter, wo die Begeisterung dafür nachlässt, wo sie mit mir coolere Sachen gucken will. Ja, letztens lief dann irgendein X-Men, wo sie sagt, Papa, ist das nichts für mich? Und dann habe ich sie von dem Past, Present, Future die Öffnungsszene mal gucken lassen, 5 Minuten. Dann sagte sie, Papa, das ist wohl doch nichts für mich.
Richtig, Past, Present, Future.
Ja. war jetzt nicht so mega krass, die Eröffnungsszene, aber ihr hat es gereicht, um festzustellen, Papa, das ist wohl doch noch nichts für mich. Richtig, genau. Ich wusste, dass man da nichts sehr Schlimmes zu sehen bekommt. Ist eh jetzt auf dem Harry Potter Trip, guckt sich da jetzt die Filme an, die ab 12 sind, ist für eine 10-Jährige begleitet, glaube ich, völlig in Ordnung. Bei der Kleinen bin ich jetzt gerade dabei, mit der habe ich mal so die ersten Teile von Mücke jetzt geguckt, ja. Da ist die, fängt die an, sich jetzt zu interessieren. Die ist ja noch nicht 5, das heißt, da kommen wir jetzt genau in die Phase, wo die Große damals anfing, sich dafür zu interessieren und 4, 5 schöne Jahre auch mit mir da mit den Filmen erlebt hat. Jetzt machen wir das mit der Kleinen, wiederholen wir das. Die führe ich jetzt so langsam an die Filme eben ran.
Okay. Dann, wie würdest du den Film denn bewerten, um das zu Abschluss noch zu bringen?
Also früher hättest du mich jederzeit aufwecken können im Schlaf. Ich hätte den Film mitgesprochen und hätte ihm immer eine 10 von 10 gegeben. Mit weniger Nostalgie und weniger verklärtem Blick und auch mit den kritischen Punkten, die wir hier haben, nämlich so Gagdichte bin ich nicht deiner Meinung. Ich finde, der knallt die ganze Zeit gut. Der hat ein schönes, ruhiges, aber humoristisches Erzähltempo. Aber das Ende, das ist etwas, würde ich den Film wirklich, wenn sie die Statur sich anschauen und diesen Spruch machen, ausgeben, würde ich dem eine 10 von 10 geben. Aber das Ende alleine zieht es für mich einen Punkt runter. Und ich persönlich hätte ganz gerne von diesem Film mal eine Ultimate-Cut gesehen, wo man die italienische und deutsche Version zusammenschneidet, um wirklich mal zu gucken, wie wirkt das dann. Dann wird der Film zwar noch ein bisschen länger, aber einfach so als Gefühl, schade, dass das nie gegeben hat. Aber das Ende, ich ziehe mal einen Punkt ab, ich gebe mal eine 9 von 10.
Jetzt werde ich so viel Hass auf mich ziehen.
So, das ist jetzt hier auch jetzt beendet, die Folge. Wir können jetzt auch aufhören.
Also ich bin bei einer 7,5. Mit Erklärung.
Ich habe überall Schmerzen.
Mit Erklärung. Ja. A, bin ich genau wie du der Meinung, das Ende, so wie der Film endet, ist nicht das Ende, was den Film rund gemacht hat.
Nein.
Es hätte wirklich auf dem Friedhof enden sollen, weil das wäre das wirklich perfekte Ende gewesen. Für mich ist es halt bei dem Film so, ich habe hier keine wirkliche Geschichte, die erzählt wird. Ich habe...
Ja, das sehe ich anders.
Ist halt Geschmackssache.
Für mich ist das...
Für mich ist es, nicht, für mich ist der Film halt noch so auf der Identitätssuche, wo gehen wir mit den beiden hin? Was machen wir mit den beiden in späteren Filmen? Das merkt man meines Erachtens doch schon ganz deutlich. Man hat noch diese Western-Versatzstücke drin, will aber auch Spencer Hill in die Neuzeit ankommen lassen.
Ja, und war das nicht bahnbrechend, das in einem Abenteuerstil
zu Das war sein? Schon bahnbrechend. Also,
weil welche Abenteuerfilme gab es denn zu dem Zeitpunkt, die erfolgreich waren?
Ja, also ich muss ganz gleich sagen, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, ja, ist eine 10 von 10. Aber wenn ich das Gesamtwerk von beiden betrachte, was wenn 10 nun mal das Ende ist, ja, was mache ich dann mit Filmen wie... Vier Fäuste für ein Halleluja, mit 2 sind nicht zu bremsen.
Nee, lass uns jetzt mal nicht unsere
Nein, vorne weg. Aber du weißt, was ich sagen will.
Absolut.
Es gibt Filme, die sind deutlich höher einzusiedeln als 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Der halt in meinen Augen wirklich noch in so einer Findungsphase ist. Der nicht schlecht ist, versteht mich nicht falsch. Ich mag den Film. Aber
nicht so richtig bei
einer Serie. Er ist nicht so wie spätere. Und da kenne ich auch bessere Filme von denen. Und ich bin dann wirklich bei einer 7,5.
Das schmerzt schon ein bisschen. Da muss ich schon sagen, das tut gerade schon ein bisschen weh, diese 7,5. Also bei einer 8 hätte ich jetzt noch gesagt.
Er ist immer noch besser von mir gerankt als Alarmstufe Rot, den ich auch sehr mag. Ich ränke ihn besser.
Er hat es geschafft, Steven Seagal in diese Folge einzubauen. Wie auch immer. Ja, also ich muss das jetzt verdauen, diese 7,5. Da steht jetzt was zwischen uns. Ich hoffe, dass ich das dann bis zur nächsten Folge... Bis zu den Top 5 Bud Spencer, Terence Hill...
Warum machst du dich zum Gehen fertig?
...psychisch auch verarbeiten konnte in diesem Sinne. Bin ich dann jetzt raus für heute? Ich weiß gar nicht mehr, also... Ich kann das vielleicht auch gar nicht mehr seriös hier abmoderieren.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Film Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie bitten, das Videotape zurückzuspulen, da sonst eine Strafgebühr von 1 Mark fällig ist. Sascha, du musst deinen Rechner noch mitnehmen, nicht gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sascha!